Insider, der Böllhoff-Podcast. Heute zu Gast
Maximilian Obermann.
Alter
26 Jahre.
Bei Böllhoff arbeite ich als
Nachhaltigkeitsmanager in unserer Holding.
Böllhoff ist cool, weil
wir richtig coole Menschen bei uns haben, eine coole Truppe sind und eine richtig gute Stimmung haben.
Das macht mich aus.
Ich würde sagen, dass ich sehr offen bin, sehr kommunikativ, aber auch genau weiß, was ich will.
Nach der Arbeit. Sofa oder raus?
Definitiv raus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Böllhoff Insider Podcast. Heute wird es um ein Thema gehen, das nicht nur Unternehmen, sondern uns alle betrifft, denn es geht um Nachhaltigkeit. Und in dieser Folge habe ich Maximilian Obermann zu Gast, der hier bei Böllhoff als Sustainability Manager arbeitet und uns einen spannenden Einblick in die Welt der nachhaltigen Unternehmensführung geben wird. Herzlich willkommen, Maxi.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite und danke, dass ich da sein darf.
Ja, danke auf jeden Fall an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und hier bist und heute mit mir sprichst. Zum Einstieg fände ich es ganz cool, wenn du dich einmal kurz vorstellst und uns vielleicht kurz erzählen kannst, was du hier im Bereich Nachhaltigkeit machst und wie du da auf Böllhoff gekommen bist als Arbeitgeber.
Okay, da sind natürlich direkt sehr viele Sachen. Vielleicht fangen wir mal hinten an, wie ich eigentlich zu Böllhoff gekommen bin und dann enden wir mal mit dem, was ich eigentlich so heute mache. Ich habe gestartet hier mit einem dualen Studium, also als Bachelorstudie vor ziemlich genau 8 Jahren mittlerweile. Habe dann eher meinen Bachelor mitten in Corona fertiggestellt und hatte dann das Glück, dass Böllhoff mich übernommen hat in einem berufsbegleitenden Masterstudium. Nicht selbstverständlich gewesen damals, muss man auch sagen. Hatte dann halt die Chance bekommen, mich zu entwickeln und in dem Bachelorstudiengang, jetzt kommt die Überleitung sozusagen zu dem, was ich heute mache, hatte ich die Chance bekommen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil das war damals von vielen Faktoren irgendwo bedingt, dass das Thema immer mehr auf uns zukam. Und ich hatte damals von meinem Chef, von meinem Betreuer die Möglichkeit bekommen und so bin ich zu dem Thema gekommen und jetzt arbeite ich als Nachhaltigkeitsmanager hier bei uns in der Holding.
Okay, ja, cool. Und wie bist du spezifisch auf Böllhoff gekommen oder war das zufällig?
Das war irgendwie so ein bisschen zufällig, muss man sagen. Auch bedingt wieder, einer kennt den anderen und so weiter.
Ja, okay.
Und ich glaube, was wichtig ist, ist so dieses typische von Mund zu Mund. Und dann bekommt man einfach so einen Einblick und weiß, okay, das Unternehmen kann passen, das ist cool. Und ja, dann habe ich mich hier beworben und hatte dann halt auch Glück, dass ich ja hier aufgenommen worden bin.
Ja, cool. Du hast gesagt, du arbeitest schon seit 8 Jahren hier. Was gefällt dir hier besonders gut, dass du schon so lange da bist?
Ich würde sagen, es wird nie langweilig. Das ist mir auch besonders wichtig. Ich hatte es eben gesagt, ich habe damals die Chance bekommen, mich zu entwickeln, auch dieses Thema anzunehmen. Das war jetzt nicht spezifisch, dass ich gesagt habe, ich möchte das unbedingt machen, sondern es kam auf und ja, ich hatte auch nach einer Herausforderung gesucht und mir wurde das zugetraut und zu dem Thema bin ich dann irgendwie einfach gekommen und so hat sich das einfach im Grunde entwickelt.
Ja, cool. Ja, vielleicht kannst du, ich weiß nicht, ob das bei dir so ein alltäglichen Ablauf gibt bei dir auf der Arbeit, aber vielleicht kannst du einfach mal beschreiben, wie so ein Tag bei dir aussieht.
Also erstmal vorweg, und das mag ich, es gibt keinen alltäglichen Ablauf sozusagen. Jeder Tag ist bei mir ein bisschen anders. Das liebe ich auch gerade hier an der Firma, diese Vielfalt. Üblicherweise habe ich so in der Woche viele Abstimmungstermine mit verschiedenen Fachbereichen, mit nationalen, auch internationalen Kollegen. Und ich glaube, das ist auch, was Böllhoff ausmacht, dass wir einerseits natürlich ein Bielefelder Familienunternehmen sind, aber gleichzeitig eine unheimliche Vielfalt mitbringen von verschiedenen Kulturen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das mag ich eigentlich besonders. Das heißt also, ich habe Abstimmungstermine zum Beispiel auch mit dem Marketing, ja, also mit der Unternehmenskommunikation, wo wir uns auch gezielt darüber Gedanken machen, welche Themen, die wir vorantreiben, können wir eigentlich auch kommunizieren oder wollen wir auch kommunizieren, um das, sei es einem Kunden präsent zu machen, zu sagen, hey, wir arbeiten an diesem Thema oder auch unseren Mitarbeitenden oder auch den potenziellen Mitarbeitenden, den Bewerbern auf dem Markt, um zu zeigen, hey, das machen wir Cooles in dem Bereich, um das auch ein bisschen greifbarer zu machen, weil ich glaube, das ist ein Nachteil von so einem großen Unternehmen oder besser gesagt die Herausforderung. Es passiert hier so viel, ja, das kriegt überhaupt nicht jeder mit. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Aufgabe, das greifbar zu machen und auch transparent zu machen. Und das ist einer der Aufgaben, die mich, ja, ich würde sagen, wöchentlich auch begleitet, da verschiedene Themen vorzubereiten. Und sonst, wie ich es gesagt habe, auch viel Projektarbeit. Ja, also wir kümmern uns bei uns auch im Bereich um mehrere Compliance-Themen, also wenn es neue Gesetzgebungen gibt, ja, sei es auf deutscher Ebene, auf nationaler Ebene damit oder auf internationaler Ebene, versuchen wir, dass wir die möglichst effizient umsetzen. Und daraus ergeben sich super viele Themen. Das heißt, so ein klassisches Tagesgeschäft, ja, wie man es im Einkauf hätte, im Vertrieb hätte, in der Produktion hätte, das haben wir gar nicht. Und das finde ich auch spannend dabei, ne? Das mag ich auch.
Ja, dann wird es wahrscheinlich auch nie langweilig bei dir, wenn du immer unterschiedliche Sachen hast und jeden Tag andere Herausforderungen vielleicht auch vor dir hast. Gibt es denn konkrete, so vielleicht kann man es Nachhaltigkeitsziele nennen, die Böllhoff verfolgt?
Ja, also total wichtige Frage. Ich finde das auch super wichtig, das transparent zu machen. Was sind unsere Ziele? Und es muss auch nachvollziehbar sein, worauf das begründet. Weil Stichwort Greenwashing, so ein bisschen in den letzten Jahren hat man ja ganz, ganz viel gesehen, dass verschiedene Unternehmen alles Mögliche ausrufen. Wir wollen die Besten sein, wir wollen die Tollsten sein, wir machen dieses, jenes und so weiter. Aber es war nie greifbar, was hat das am Ende für einen Impact? Also ist das wirklich was, was gut ist oder was man machen muss? Oder wonach richtet sich das? So, und um deine Frage zu beantworten, was ist unser Ziel? Wir wollen einen messbaren Beitrag leisten, der sich entsprechend auch nach den Pariser Klimaabkommen auch richtet. Ja, dazu haben wir uns committed bei der sogenannten Science-Based Targets-Initiative. Das heißt also, das sind wissenschaftsbasierte Ziele, wo dann ein Unternehmen nachweisen kann, wenn es die Ziele einhält, das ist natürlich wichtig, wir tragen unseren Beitrag entsprechend bei. So. Und das heißt, wir committen uns eben zu diesen Zielen. Wir wollen unsere eigenen Emissionen im eigenen Geschäftsbereich, also hier vor Ort, ja, durch beispielsweise unsere Produktionsprozesse und Co., die wollen wir gezielt senken. Und wir wollen auch in der Lieferkette entsprechend anpacken und da auch unsere Emissionen senken. Vielleicht ganz interessant auch für dich. Die Hauptemissionen einer Unternehmung wie bei Böllhoff sind in der Lieferkette. Mhm. Ja, also die sind nicht hier vor Ort, ne? Man könnte vielleicht auch denken, wir haben ja auch super viele Firmenautos, ja, die wir ja brauchen, um zum Kunden zu kommen, um vor Ort zu sein, um Service zu liefern und so weiter und so fort. Das ist gar nicht der große Impact. Der Impact ist wirklich die Lieferkette, ja, die Herstellung von den verschiedenen Stellen, die wir bekommen, von Kunststoffgranulaten und Co. Und da ist es wichtig, gemeinschaftlich mit dem Lieferanten daran zu arbeiten. Und das ist, würde ich sagen, eine der größten Herausforderungen. Und du hattest eben gefragt, was gibt es eigentlich für konkrete Projekte auch? Woran kann man das festmachen? Das ist auch ein ganz gutes Beispiel auch wieder für unsere Internationalität. Die Kollegen zum Beispiel in Frankreich stellen gerade komplett auf grünen Stahl um. Mhm. Jetzt fragt man sich, was ist grüner Stahl? Man müsste eigentlich sagen Recyclingstahl an der Stelle, weil man versucht entsprechend den Primäranteil, also das heißt, wie viel Prozent meines Materials kommt aus dem Ursprung sozusagen, den zu senken und diesen Stoffkreislauf zu schließen. Das heißt, wir versuchen 100% bereits genutzten Stahl sozusagen wieder zu verwenden. Man kann das ganz gut vergleichen, so ein bisschen mit dem Papier, ne? Mit dem Kopierpapier. Das ist ja auch in den letzten Jahren deutlich stärker geworden, dass man da ja Recyclingpapier nimmt. Das ist nichts anderes. Also wir versuchen, diesen Frischanteil sozusagen, der besonders emissionsintensiv ist, zu senken und eben durch Sekundärware, also entsprechend recycelten Material zu steigern, damit unsere Emissionen gesenkt werden. Das ist aber gar nicht so einfach. Und das ist langwierig, leider oftmals. Das dauert. Wir müssen unsere Kunden mitnehmen. Wir müssen die Produktion mitnehmen. Wir müssen unsere Lieferanten mitnehmen. Du kennst ja auch unsere Unternehmensgröße. Ja, und ein großes Unternehmen ist leider manchmal langsam. Aber man muss es behutsam machen und zielgerichtet, weil es einfach nicht so einfach ist. Aber das ist ein Beispiel. Wir haben auch vor einigen Jahren alle deutschen Standorte zum Beispiel auf Grünstrom umgestellt. Sowas ist super einfach, ja. Es geht viel schneller. Klar hat man bestehende Verträge, aber das sind dann, man spricht ja gerne auch so von low-hanging fruits, ja, also einfache Dinge, die ich schnell erreichen kann, auch mit einer gewissen Wirkung. Also auch so welche Dinge machen wir. Und das kann dann halt, wie gesagt, alles Mögliche sein, ne?
Okay. Und wenn du jetzt mal so in die Zukunft guckst, was denkst du, was wird da passieren? Also so, wie wird sich das entwickeln, wenn man Nachhaltigkeit in der Industrie jetzt hat? Gibt es da schon irgendwas, wo ihr dabei seid, vielleicht was zu machen?
Gerade mit dem aktuellen politischen und auch wirtschaftlichen Bewegungen, die wir ja national, international, sei es auf europäischer oder auch Gesamtweltebene ist, ist das eine sehr schwierige Frage, muss man sagen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich nicht immer von kurzfristigen Spannungen beirren lässt. Gerade bei so einem Thema ist es wichtig, dass man einen Weitblick hat und schaut, okay, wir haben jetzt vielleicht gerade eine Unruhe, eine Instabilität, wie auch immer. Aber das wird sich meiner Meinung nach auch widerlegen. Wichtig ist es, und das hatte ich dir eben auch schon gesagt, dass man hierbei behutsam handelt, ja, und nicht alles von heute auf morgen auf den Kopf stellt, sondern zielgerichtet handelt. Und ich glaube, und da bin ich fest von überzeugt, dass all diese Themen, die ich genannt habe, also der Einsatz von Recyclingmaterialien, der wird immer wichtiger. Ja, wir sehen es auch konkret in den Kundenanforderungen wieder. Der Einsatz generell von, ich mach's mal in Anführungsstrichen, die sehen jetzt die Zuschauer nicht oder die Zuhörer besser gesagt, von grüneren Materialien generell oder auch Energien. Das ist ein Weg, der eingeschlagen ist und der wird auch bleiben. Mhm. Der dauert halt. Wir sehen es ja auch konkret in Deutschland, wenn man sich das anschaut mit dem Netzausbau und Co. Das ist nicht von heute auf morgen gemacht. Das dauert. Das Problem ist, dass wir nicht unbedingt die Zeit dafür haben. Ja, das ist dieses Spannungsfeld. Und das nächste Problem ist, dass wir immer, ich weiß nicht, ob du dich damit mal beschäftigt hast, wir sprechen ja in der Nachhaltigkeit immer von drei Säulen. Okay. Von Ökonomie, Ökologie und Sozialen. Mhm. Und das ist immer in einem Spannungsfeld, weil ich kann ein ökonomisches Ziel haben. Ja, das wäre Wachstum für die Böllhoff-Gruppe zum Beispiel. Wir wollen wachsen, aber dann haben wir das Spannungsfeld Ökologie, weil damit geht einher, dass wir mehr Ressourcen verbrauchen. So, und wenn ich natürlich Wachstum erzielen will, dann muss ich gleichzeitig versuchen, das in einem möglichst umweltgerecht zu machen. Ja, also das ist so das Spannungsfeld, wo man sich drin bewegt. Ja, und das sieht man ja auch in der Unternehmung wieder, dass jede Rolle hier, sei es der Vertrieb, sei es ein Geschäftsführer, sei es der Einkauf, seine eigenen Ziele hat, als Funktion einfach. Ja, der Einkauf möchte natürlich zu besten Preisen einkaufen, ist ja ganz klar, weil er dem Kunden auch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis geben möchte. Wir möchten natürlich, ja, als Nachhaltigkeitsbereich, dass unsere Produkte die beste Umweltperformance haben. Ja, das kann aber an höheren Kosten natürlich widerspiegeln. Und da gilt es eben, entsprechenden Ausgleich oder einen Einklang zu finden. Und ich glaube, diesen Einklang zu finden, das wird die Hauptarbeit in den nächsten Jahren sein. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung für unsere Industrie, aber auch für uns als Unternehmen. Und ich glaube, da muss man alle mitnehmen, die dann an einem Strang ziehen müssen.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend, wie man das auch so alles unter einen Hut dann bekommen muss. Ja, gibt es dann vielleicht, also abgesehen davon jetzt, irgendwie Projekte, wo ihr gerade dran arbeitet oder was ihr vielleicht durch umgesetzt habt, worauf du besonders stolz bist?
Also für mich sind es immer auch so die kleinen Dinge, die so wichtig sind bei solchen Themen. Ich habe letztes Jahr, vielleicht hast du es gesehen, auf Insta auch, auf unserem Böllhoff Insta-Kanal mit den Energiescouts ein kleines Projekt gehabt. Ja. Das betreue ich immer sehr gerne, weil mir das unheimlich Spaß macht, mit den Azubis zusammenzuarbeiten, weil ich sehe mich da auch noch in meiner Studienzeit so ein bisschen drin wieder. Und mit denen so kleine Dinge voranzutreiben. Ja, die hatten so dieses Thema, wie schaffen wir es am Ende des Tages weniger Elektroschrott durch unsere IT-Endgeräte zu haben? Wie gehen wir zum Beispiel mit einem ganz einfachen Beispiel mit Kopfhörern um, mit Tablets und so weiter? Das sind so kleine Dinge, wo ich sage, die müssen auch laufen. Die haben nicht den riesen Impact, ne? Also die werden am Ende nicht unsere Ziele komplett erreichen lassen. Aber das ist wichtig, um zu zeigen, wir arbeiten auch an kleinen Dingen und wir wollen, wenn es geht, alle mitnehmen. Ja, wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, alle mitzunehmen, weil es immer unterschiedliche Meinungen gibt. Das ist auch wichtig zu wissen bei diesem Thema. Aber es ist wichtig, gerade bei den jungen Leuten anzufangen, die in der Bildung sind, dass man die direkt mitnimmt, weil das ist unsere Zukunft.
Ja.
Und das ist mir wichtig. Von daher finde ich dieses Energiescouts-Projekt immer sehr, sehr wichtig und sehr cool, dass wir das auch machen. Das ist am Ende nicht ein Projekt, wo wir sagen, schaut mal her, wir haben dadurch 20% unserer Gesamtemission gespart. Mhm. Um Gottes Willen, nein. Aber das ist ein kleiner und wichtiger Schritt, um zu zeigen, hey Leute, wir arbeiten dran und auch an den kleinen Themen. Und das ist wichtig, gerade für den Kopf unserer Kolleginnen und Kollegen.
Mm. Du hast jetzt Energiescouts angesprochen, das betrifft ja eher so uns Azubis. Gibt es auch für alle anderen Mitarbeiter irgendwie Möglichkeiten, wo ihr sagt, das fördert deren persönlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit?
Gutes Thema. Ich glaube, da müssen wir noch besser werden, ehrlicherweise.
Okay.
Ich glaube, da müssen wir wirklich noch besser werden. Wir haben zwar unser Ideenmanagement, wo jeder Mitarbeiter ja grundsätzlich die Möglichkeit hat, einen Vorschlag einzureichen. Das wird dann bewertet. Dann guckt man, macht das Sinn? Ja, ökologisch, ökonomisch wieder. Ne? Mhm. Passt das? Wir haben unser tägliches Verbesserungswesen, ja, aus unserem Lean-Management. Du kennst es ja vielleicht, unser OBS-Team, ja. Für die Zuhörer ist das unser optimierendes Böllhoff-System. Mir wurde vorher extra gesagt, bitte nicht ganz so viele Abkürzungen. Ich hoffe, ich strapaziere das nicht ganz über hier. Also ich glaube, ja, man hat die Möglichkeit. Wir müssen die Hürden aber noch senken.
Mhm.
Das ist, glaube ich, wichtig und da müssen wir auch besser werden.
Ja, okay, cool. Also man merkt ja auf jeden Fall, in deinem Beruf hast du total viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Wie ist das bei dir privat? Dreht sich da auch alles um Nachhaltigkeit und was machst du sonst so?
Ja, gute Frage. Also ich komme ursprünglich von einem landwirtschaftlichen Betrieb und habe tatsächlich eine große Renovierung hinter mir gerade oder Kernsanierung, wo ich ein altes kleines Bauernhaus sozusagen fertig gemacht habe. Und da habe ich das auch auf den neuesten energetischen Stand gebracht. Ich bin da mit einem Minibagger reingefahren und habe wirklich alles rausgerissen da, zusammen mit der Family. Da bin ich auch sehr dankbar. Deshalb ist mir auch Böllhoff als Familienunternehmen sehr nahe, weil ich diesen Familiengedanken auch wichtig finde. Mhm. Also als Family haben wir da sehr viel gerissen und da haben wir das Ding auf den neuesten Stand gebracht, technischer Art. Also da ist eine Wärmepumpe zum Beispiel drin. Ja, ich habe eine PV-Anlage auf dem Dach, die direkt den passenden Strom dafür liefert. Das funktioniert leider nicht 1:1 im Winter, so wie man sich das erhofft, aber zu einem guten Teil. Wir haben das gedämmt und so weiter und so fort. Und das ist so, wo ich sage, ja, da leiste ich auf jeden Fall einen Beitrag zu. Und ja, was mache ich sonst so? Ich bin in einer freiwilligen Feuerwehr bei uns im Ort in Groß-Dornberg. Ich bin auch Schafzüchter, leidenschaftlicher. Ist vielleicht auch so ein sehr merkwürdiges Hobby.
Ja.
Du hast ja auch gesehen, dass ich nicht der Kleinste bin von der Körpergröße. Also für die Zuhörer, ich bin 2 Meter groß und ich stelle mich gerne vor, ich bin der größte Schafzüchter aus Groß-Dornberg. Das lockert immer auf. Vielleicht denken sich auch viele, okay, was ist jetzt bei dem los? Aber da kommt man immer ins Thema und ins Quatschen. Und das finde ich ganz, ganz witzig.
Ja, cool. Ja, habe ich auf jeden Fall. Also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der Schafzüchter ist. Wie kommt man da drauf?
Ja, gute Frage. Also wie gesagt, ich komme hier vom landwirtschaftlichen Betrieb und da hat man ja so ein bisschen Platz auch irgendwie, ne? Und wir hatten ja, okay, so eine Wiese und da hatte keiner Lust, irgendwie zu mähen oder sich darum zu kümmern. Und dann dachten wir ja, irgendwie so ein paar Tiere noch mehr draußen wären ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Und irgendwie sind wir dann auf Schafe gekommen und ja, irgendwann dachte ich mir, ja los, komm, jetzt mache ich mal das Züchten. Ja, und das hat sich für mich zu so einer Leidenschaft ergeben. Und lustigerweise ist das die kleinste Schafrasse der Welt, also ein Zwergschafe. Und wenn ich daneben stehe mit der Körpergröße, sieht das natürlich doppelt witzig aus, weil die mir ungefähr bis zum Knie gehen, also wenn sie sich groß machen. Und ja, das ist dann so eine Leidenschaft, so ein Hobby, was man braucht. Und deshalb bin ich immer nach der Firma direkt draußen, als erstes bei denen.
Ja, cool. Und dann noch freiwillige Feuerwehr. Irgendwie, ich stelle mir das kompliziert vor. Wie kriegt man das hin, auch mit Job? Also du arbeitest hier und dann bist du gleichzeitig bei der freiwilligen Feuerwehr.
Genau, also es ist das Wichtigste ist freiwillig, ne? Und es ist ja keine Berufsfeuerwehr. In Bielefeld haben wir ja beides, eine Berufsfeuerwehr und eine freiwillige Feuerwehr. Und ja, es nimmt viel Zeit in Anspruch. Das kann auch manchmal leicht eskalieren im Privatleben, dass man dann nicht ganz so viel Freizeit mehr hat. Aber ich bin dazu gekommen, weil es auch wieder so ein bisschen vom Hof getrieben ist. Ja, also früher war das so, dass die Landwirte, dass die Bauern von den Höfen auch in der Freiwilligen Feuerwehr waren, weil da natürlich auch eine gewisse Brandlast ist. Ja, die haben die Scheunen, die haben die Gebäude mit Stroh und Co. Und nicht selten sind natürlich früher mal so welche Gebäude abgebrannt. Und ja, irgendwie setzte sich dann bei uns das in der Tradition fort. Mein Opa war da, bei uns früher auf dem Hof war sogar mal die Feuerwehr, ganz lange her. Ja, und das scheint sich bei mir irgendwie in die DNA festgesetzt zu haben. Und ich muss auch sagen, dafür bin ich Böllhoff sehr dankbar, dass man mir hier sehr entgegenkommt. Ja, also wenn ein Einsatz ist, heute Morgen zum Beispiel vor dem Podcast war ich gerade auf Einsatz, da wird dann nicht gesagt, nee, geht jetzt nicht, sondern wird gesagt, alles klar, fahr, wir vertreten dich hier, das passt. Ne?
Okay.
Also, dass man wirklich sehr hinterher, und das schätze ich auch gerade sehr an der Unternehmerfamilie, sprich an Willem und an Michael, dass sie einen da echt sehr supporten und auch ganz klar das Commitment dazu geben, zu sagen, das ist wichtig, wir brauchen das in der Gesellschaft, soziales Engagement machen. Für alles andere findet sich eine Lösung. Und es ist natürlich nicht so, dass ich jeden Tag jetzt 4 Stunden da verbringe.
Ja.
Ne? Also es hört sich immer viel an, ist es aber nicht. Ne? Das ist immer sehr sprunghaft.
Ja, cool. Du sagst gerade schon, du wirst da von der Firma auf jeden Fall auch top unterstützt. Und ich finde, da kann man auch dann bei Böllhoff sehen, wenn die jetzt freiwillige Feuerwehr unterstützen oder Ehrenamt, wie auch immer, dass das auf jeden Fall total cool ist. Und ich finde es auch super, dass du das machst. Wir brauchen diese Leute. Respekt an der Stelle. Ich glaube, ich könnte das nicht. Vor allen Dingen, also ich weiß nicht, wie das dann abläuft, wenn du da morgens irgendwie einen Anruf kriegst und auf einmal deinen kompletten Tagesablauf einmal umwerfen musst und auf einmal los musst.
Ja, du sprichst es ja schon so ein bisschen an. Also im Grunde läuft es ja so ab. Ich weiß nie, wann was passiert. Ich weiß eigentlich nur, dass wir alle 2 Wochen auf dem Freitagabend einen Dienstabend haben, wo wir üben, ja, trainieren, uns auf den Ernstfall, sage ich mal, sozusagen vorbereiten, sowohl theoretisch als auch praktisch. Aber im Alltag kann es jederzeit sein, so wie heute Morgen, als ich gerade eigentlich in der Haustür stand, ja, losgehen wollte, auch schon natürlich gedanklich hier im Podcast war und mich darauf gefreut hatte. Und dann ging der Melder und dachte ich, ach, guck mal, typisch, so klassisch. Das heißt, diese Pläne, ja, es ist auf Geburtstagen, ja, ich hatte das auch schon mal auf einer Hochzeit und so weiter, ja, werden dann natürlich schnell durcheinander gewürfelt. Und das finde ich wichtig, auch für den Berufsalltag. Also mir persönlich hilft dieses Ehrenamt auch, super Fähigkeiten aufzubauen, die ich auch im Berufsalltag brauche. Das heißt, wie gehe ich mit Stress um? Mhm. Wie schaffe ich es mit Kollegen oder Kameraden, sagt man im Feuerwehr-Slang sozusagen, ja? Wie kann ich mit Kameradinnen und Kameraden umgehen, wo ich vielleicht nicht der gleichen Meinung bin, wie wir zum Ziel kommen, weil am Ende eint uns eins in der Feuerwehr, es ist ein Ziel. Ja, wir wollen helfen, wir wollen unterstützen und wir wollen irgendwie diese Gefahrenlage beheben. So, und jeder hat da natürlich eine andere Ansicht. Am Ende des Tages kriegen wir natürlich auch einen Befehl, heißt es da, ne, von unserer Führungseinheit sozusagen. Und nichtsdestotrotz gibt es da natürlich auch Meinungsverschiedenheiten, wie wir dann da im Doing hinkommen. Und jeder bringt andere Fähigkeiten mit. Das ist im Job genau das Gleiche. Und da geht es wirklich darum, wie schaffen wir es, möglichst sicher, möglichst effizient und schnell, ja, unser Ziel zu erreichen. Und das unter einem Einfluss, der nicht immer so ganz ohne ist, ja. Also ich war damals, als die Flugkatastrophe war im Ahrtal, auch da unten zum Beispiel, ja. Mhm. Und so welche Sachen, ich will nicht sagen, härten einen ab, ja, aber die machen einen resistenter für dann so Dinge, die im beruflichen Alltag auf einen einprasseln, weil man ganz anders mit Stress umgeht, ja, und das ganz anders einschätzen kann. Und deshalb kann ich da auch jedem nur wirklich ans Herz legen, macht ein soziales Ehrenamt, das ist ein wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft, aber ihr persönlich nehmt da ganz, ganz viel mit. Das ist nicht nur ein Geben, das ist auch ein Nehmen, ne? Und das muss man verstehen. Und das finde ich sehr wichtig. Also kann ich jedem nur ans Herzen legen. Es muss nicht die Freiwillige Feuerwehr sein. Ist natürlich eine super Sache, ja. Kann ich nur für Werbung machen. Aber schaut, wo könnt ihr euch in der Gesellschaft einbringen? Und das ist nicht nur, dass ihr was gebt, sondern ihr könnt da ganz, ganz viel selbst von rausziehen.
Ja, also du hast es eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Total spannend, einfach mal so einen Einblick in auch deinen Alltag jetzt zu bekommen und wie er jetzt irgendwie auch nicht so ist, wie vielleicht der von einem normalen Mitarbeiter, der jetzt kein soziales Ehrenamt oder so hier macht. Ich danke dir, dass du uns das erzählt hast und ja, ich finde es auch cool, dass du nochmal dafür wirbst, dass vielleicht sich andere auch noch engagieren und das kann ich nur unterstützen. Danke.
Ja, danke dir für die Zeit und viel Erfolg dann bei den nächsten Aufnahmen. Ich freue mich drauf.
Danke.